gekreuzigt. Das ist ja eigentlich auch heute manchmal noch so eine Redewendung. Da sagt man, der wird gekreuzigt, wenn er was falsch gemacht hat. Oder ich glaube, manchmal gebraucht man den Begriff auch gerne, wenn jemand eigentlich gar nicht wirklich verantwortlich ist. Er wird aber verantwortlich gemacht. Und genau das haben wir doch eigentlich hier. Jesus wird verantwortlich gemacht für etwas, wofür er gar nicht verantwortlich ist. Denn es ist ja unsere Schuld, die ihn ans Kreuz bringt. War ja oft ein Vorwand für Antisemitismus, die Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Klar, haben ein Teil der Juden hat geschrien, kreuzige ihn. Ich betone bewusst einen Teil der damaligen Judenschaft, es waren ja nicht alle, sondern es waren ganz bestimmte Leute. Aber haben sie Jesus wirklich ans Kreuz gebracht? Eigentlich nicht. Eigentlich war es deine und meine Schuld, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und ich denke, das ist wichtig, sich daran mal zu erinnern, wenn dann Juden für alles Mögliche verantwortlich gemacht werden. Und ich habe einen Auszug aus dem Kreuzigungsbericht dieses Jahr. Ich habe die letzten Jahre oft Texte genommen, die uns die Deutung geben. Warum ist das passiert? Und die ist natürlich wichtig, weil, mal ganz ehrlich, sich ein Kreuz in die Räume zu hängen, vielleicht hat der eine oder andere auch eins zu Hause, wenn ihr in eine Wohnung kämt und da hätte jemand ein schönes Schafott aufgestellt oder so ein Galgen mit Schlinge, dann würdet ihr doch denken, der hat irgendwas nicht ganz auf die Reihe gebracht. Aber das hier ist wesentlich grausamer als Schafott und Galgen zusammen. Es war eine der grausamsten Hinrichtungsarten der Geschichte. Und wir hängen uns sowas in unsere heiligsten Räume oder sogar in unsere Wohnung. Warum eigentlich? Da sind dann die Texte gut, die uns das ganze Geschehen deuten. Und das haben wir ja auch. Wir haben ja die Deutung auch gerade im Abendmahl gehabt. Heute habe ich einfach nochmal diesen Bericht, was ist da eigentlich passiert? Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinauf nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Straße. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Er stand da, ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voll Essig um einen Hysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz bleiben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hatte, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Sein Kreuz tragen. Jesus trägt eine Gewissheit. Wir wissen, er ist dann zusammengebrochen, dann hat noch ein anderer weitergetragen. Aber Jesus nimmt buchstäblich sein Kreuz auf sich, den eigenen Galgen tragen. Das war ja noch eine Verschärfung, eine Verhöhnung. Ja? Der Hinzurichtende musste seinen eigenen Galgen an die Richtstrecke tragen. Zumindest vermutlich nur den Querbalken, der Pfahl, der stand wahrscheinlich schon, aber das hat sich ja auch manchmal gewechselt und sich gewandelt. Und trotzdem, naja, so eine Schienen-Eisenbahnschwelle auf dem Rücken, ja, das Bild zeigt das ja ein bisschen. Das ist schon Wahnsinn. Und diesen Balken, dieses Kreuz trägt Jesus für uns, damit wir es in dieser Form nicht tragen müssen. Aber im Grunde hat Jesus auch gesagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich kenne noch Zeiten, da haben Evangelisten oft so gepredigt: Komm zu Jesus und alle deine Probleme lösen sich. Tut mir leid, das steht so nicht in der Bibel. Jesus sagt eher das Gegenteil: Komm zu mir und deine Probleme fangen erst richtig an. Ja, mal ganz ehrlich, was heißt denn sein Kreuz auf sich nehmen? Nicht nur, dass man diesen Balken schleppen muss, sondern man weiß genau, die ganze Zeit, die man diesen Balken schleppt, so wenn wir am Ziel angekommen sind, werde ich dran genagelt. Oder manchmal auch dran gebunden, auch da haben sich die Methoden immer etwas gewandelt. Und dann hänge ich da voraussichtlich 3 Tage, bis ich endlich sterben darf. Also ich glaube wirklich, da war manch einer dann dankbar, wenn es dann zu Ende war. Bei Jesus ging es wesentlich schneller, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das ist eigentlich dieses Bild, sein Kreuz auf sich nehmen, sein Kreuz tragen. Und Jesus macht im Grunde deutlich: Wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, den Preis zu zahlen. Das ist nicht ohne. Wir müssen nicht mehr für die ganze Menschheit sterben, aber bereit sein, mit Jesus auf dem Weg zu gehen. Und es ist ja die Überlegung, ja, wenn Jesus diesen Weg geht und wir sind seine Nachfolger, was heißt denn das? Wir folgen ihm nach. Geplündert. Also ich habe nicht alle Aspekte aus diesem langen Text, sondern es wäre viel zu viel. Ich habe ein paar Aspekte rausgegriffen. Geplündert. Es wird ihm wirklich alles genommen. Seine Würde, ja, wenn sie seine komplette Kleidung aus, einschließlich Untergewand da verschachern, dann weiß man ja, was er noch anhatte, als er da gehangen hat. Das kann man sich ja vorstellen. Es wurde einem Menschen jede Würde genommen. Es wird ihm sein Besitz genommen. Ich meine, Jesus hatte nicht viele irdische Güter, aber das, was er hatte, das wird ihm auch noch genommen. Und am Ende wird ihm das Leben genommen. So weit, so schlimm, aber das passierte bei jeder Kreuzigung. Bei jedem. Und mal so zum Maßstab, Josephus hat geschrieben, dass bei der Eroberung Jerusalems einige Jahrzehnte später um die Stadt herum mehr Kreuze standen als Bäume, weil die Römer jeden, der aus der Stadt geflüchtet ist und den sie geschnappt haben, sofort gekreuzigt haben. Das war also damals eine ganz erschreckende Praxis. Und ein römischer Bürger, das hat Cicero, glaube ich, durchgesetzt, durfte nicht gekreuzigt werden, weil die Strafe einfach zu unwürdig und zu schlimm war. Das war sogar den Römern bewusst, ja, dass das zu weit geht eigentlich. Aber Sklaven durfte man kreuzigen und Rebellen natürlich auch. Und da Jesus formal als Rebelle verurteilt worden ist, war das der Tod. Und jetzt nochmal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das sagt ja auch diese Diskussion der beiden da links und rechts neben ihm, wo der eine Jesus dann auch noch verspottet und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich selbst und uns dann auch. Und der andere sagt, hey, Moment mal, hör auf zu spotten, wir hängen hier zurecht. Wir haben uns das selber eingehandelt. Der da ist ohne Sünde. Das hat er gespürt, gehört, keine Ahnung, woher er das wusste, aber das war ihm in dem Moment völlig klar. Der hängt hier völlig zu Unrecht. Der hat das nicht verdient. Ob er in dem Moment verstanden hat, dass Jesus da auch seine eigene Schuld trägt, auf jeden Fall bittet er ja dann, wenn es möglich ist, gedenke an meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, unter dem Kreuz steht Familie. Maria, übrigens, wer hätte das im Ohr gehabt, dass die Schwester der Maria da auch mitstand? Auf die wäre ich nie gekommen, wenn ich jetzt mal hätte aufzählen sollen, wer da alles stand. Das ist mir erst jetzt so beim Lesen so richtig aufgefallen. Also Mutter und Tante stehen da praktisch unterm Kreuz. Und dann eben auch der Johannes. Ja, einer von 12 Jüngern, einer dieser engsten Mannschaft ist noch da. Einer hat ihn verraten, 9 sind sofort abgehauen und einer ist noch eine Weile dabei geblieben und hat ihn dann doch verleugnet. Also auch das, glaube ich, hat zum Leiden Jesu gehört, dass selbst seine engsten Begleiter ihn nicht verstanden haben, welchen Weg er da geht, und ihn dann auch wenig unterstützen konnten. Und Jesus sieht diese Menschen. Ja, das muss man sich auch mal klar machen. Jesus hatte Schmerzen. Jesus hatte Angst. Jesus war verzweifelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sieht er immer noch die anderen. Wie oft sind wir irgendwo, stecken in irgendeiner Krisenzeit drin und wir haben vergessen, wer links und rechts neben uns steht. Oder ist es euch noch nie passiert? Und hier passiert jetzt genau das. Jesus in aller Not, in allem Chaos, in aller Verzweiflung sieht er die Menschen, die ihm nahestehen. Er sieht sie und er kümmert sich um sie. Er sorgt dafür, dass Maria versorgt ist. Was ich mich da frage, was war denn mit ihren anderen Söhnen? Ja, Jakobus zum Beispiel, der später Gemeindeleiter in Jerusalem war. Hätten die nicht für die Mutter sorgen können? Aber Jesus hat offenbar gesehen, dass seine leiblichen Brüder noch Zeit brauchen, um wieder dahin zu kommen. Vielleicht waren sie auch nicht am Ort, aber er sorgt. Selbst in diesem Moment sorgt er für andere. Und wir wissen ja aus Parallelstellen, aus anderen Berichten, dann sogar noch das Gebet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst in dieser Situation sieht Jesus die Menschen um sich herum. Und das hat für mich zwei Konsequenzen. Zwei, nein, zwei. Zwei Konsequenzen. Einmal, er wird mich auch sehen in meinen Krisen, in meinen Problemen. Ich bin gesehen. Ja? Das eine Lamm, das der Hirte trägt, haben wir eben gesungen. Das sieht er. Und wenn ich mir noch so verloren und noch so alleine vorkomme, ich bin gesehen. Du bist gesehen. Selbst wenn die Menschen dich nicht mehr sehen, wenn dich alle übersehen, Jesus übersieht dich nicht. Das Zweite ist für mich das Vorbild. Ich möchte lernen, ich werde nie sein wie Jesus, das werden wir im Himmel, aber vorher nicht, aber trotzdem möchte ich lernen, die Menschen um mich herum zu sehen mit seinen Augen. Ich weiß, ich bin auch jemand, kann passieren, also Fritz hat Moderation und ich will unbedingt noch was mit ihm besprechen, dann sehe ich ihn hier vorne stehen und dann kriege ich den Jägerblick, weil dann sehe ich nur noch, da muss ich hin und wer links und rechts neben mir steht, sehe ich nicht mehr. Das kann euch wirklich mit mir passieren, tut mir leid, ich versuche daran zu arbeiten, aber es kann dann vorkommen, dass ich plötzlich erst, wenn ich das dann erledigt habe, dann sehe ich die anderen auch wieder. Aber in dem Moment, zack. Aber ich möchte das lernen, die Menschen zu sehen. Und nicht nur mich um mich selber zu drehen. Mir geht's ja so schlecht. Ja, also wenn es jemals einem Menschen wirklich schlecht ging, dann Jesus in dem Moment. Solange es dir also nicht schlimmer geht, halt die Augen offen für die Menschen um dich rum. Und ich glaube nicht, dass es uns hier irgendwann mal schlimmer geht als Jesus in dem Moment da am Kreuz. Es gibt schlimme Situationen, das will ich überhaupt nicht schönreden. Aber ich glaube, das, was Jesus hier durchgemacht hat, toppt alles, was wir so kennen. Und dann haben wir hier einen verhältnismäßig schnellen Tod. Es waren auch mehrere Stunden. Aber wie vorhin schon gesagt, das konnte auch mal 3 Tage gehen. Denn letztendlich gestorben sind die Menschen, indem sie erstickt sind. Ja, könnt euch ja mal an Klettergerüst hängen, so. Nur so festhalten, hängen lassen. Und dann schön tief ein- und ausatmen. Wie lange das geht. Das ging eigentlich so lange gut, wie die sich mit den Beinen noch, mit den angenagelten oder angebundenen Beinen noch aufrichten konnten. Dann konnten sie noch mal durchatmen. Und deswegen, wenn die Beine gebrochen waren, ging es schnell zu Ende. Deswegen das Beinebrechen. Warum das hier so wichtig ist, Jesus ist ja das Passahlamm, das an unserer Stelle stirbt und das Passahlamm sollte gegessen werden, ohne dass ein Knochen gebrochen wurde. Warum? Das gehört zu den Prinzipien, die ich jetzt nicht so hundertprozentig aufs Anhieb erklären könnte, aber Gott hatte das so angeordnet und auch selbst hier passieren die Dinge so, dass das eingehalten wird. Ja? Jesus wird dann aufgeschlitzt. Manchmal wird ja auch gesagt, Jesus wäre nur scheintot gewesen. Also erstmal 3 Tage im Grab ist dann ganz schön lang. Und zweitens glaube ich nicht, dass man diese Verletzung, selbst wenn er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hätte, dass man diese Verletzung überlebt hätte. Spätestens die hätte ihn umgebracht. Und ich glaube auch, was hat jemand, habe ich jetzt irgendwo gehört, in der Predigt, die ich mir angehört habe, wo jemand sagte, die Römer waren Profikiller. Die wussten schon, wie man jemanden um die Ecke bringt. Effektiv. Ja, und so, dass der nicht nachher wieder aufsteht. Also diese Theorie können wir, denke ich, getrost knicken. Er war tot. Ja, und hatte eben keine gebrochenen Knochen. Das sind einfach nur mal ein paar Aspekte aus diesem ganzen Geschehen, die ich heute noch mal so betonen wollte. Aber das Ganze wäre eine Grausamkeit unter unzähligen, die in der Weltgeschichte passiert sind, wenn da nicht die Deutung wäre. Und auch wenn sie jetzt nicht in diesem Text steht, möchte ich sie trotzdem noch einmal in Erinnerung rufen. Wir haben es schon im Abendmahl getan. Er tat es für uns. Weil er ohne Sünde war, konnte er für uns bezahlen. Völlig klar, wenn ich pleite bin, kann ich nicht für einen anderen, der auch pleite ist, bezahlen. Ja, also ich muss schon irgendwo noch was haben, wenn ich für einen anderen zahlen will. Und vor Gott sind wir pleite. Wir können unsere Schuld nicht bezahlen. Da musste einer kommen, der ohne Sünde ist. Im Alten Testament war das symbolisch das Lamm. Es muss ein unbeflecktes Lamm sein, fehlerlos. Da schimpfen die Propheten manchmal ganz gewaltig, wenn die Leute dann so den letzten Schrott, den sie auf dem Markt nicht mehr verkaufen konnten, den haben sie dann gebracht zum Opfer. Nein, es sollte ein fehlerloses Tier sein. Ja, das war ein Bild, ein Symbol dafür, dass Jesus selber ohne Sünde ist. Und das, was er da getan hat, das wird jedem angerechnet, der es annimmt. Es ist kein Automatismus. Weder weil meine Eltern fromm sind, noch weil ich regelmäßig in die Kirche gehe oder in die Gemeinschaft. Also bei der Gemeinschaft müsste man mal drüber reden. Nein. Nein. Ja, ist es nicht. Das alles ist nicht. Es ist absolut geschenkt. Du musst nichts dafür leisten. Du musst nur sagen, danke, ja, Herr, das will ich haben. Danach wird das unser Leben verändern. Ja, so von wegen Kreuz auf sich nehmen und die guten Werke tun, die er zuvor für uns bereitet hat. Das sind dann aber Folgen, um erstmal ewiges Leben zu haben. Der Typ, der daneben ihm am Kreuz hing, der konnte gar nichts mehr tun. Der hat nur gesagt, ja, denk an mich. Das waren seine Worte, so hat er es formuliert. Es gibt ja auch keine Formel, die du sprechen musst, damit die dann gültig ist. Ja, aber das ist das Einzige. Das, was Jesus getan hat, reicht für alle Menschen. Aber angerechnet wird es denen, die es auch annehmen. Und deswegen lade ich ein, falls du es noch nicht angenommen haben solltest, tu es. Denn nicht immer geht es Ausscheiden aus dieser Welt, so wie bei unserem Opa, so richtig schön erkennbar, planbar, hätte ich beinahe schon gesagt, vorhersehbar. Manchmal passieren auch andere Dinge. Ja, in dem Grab, an dem wir dann am Mittwoch stehen werden, liegen schon drei. Und der erste, der da drin liegt, war Mitte 30 und ist tödlich verunglückt. Von jetzt auf gleich. War auf dem Weg zum Kirchentag, wollte da eine intensive Zeit, vielleicht sogar bewusst eine intensive Zeit mit Gott erleben. Und dann meint eben irgendein LKW-Fahrer, er muss mal so eine 20, 30 Tonnen schwere Platte auf den Corsa fallen lassen. Und das war's. Ja, wir haben keine Garantie, dass wir 95 werden. Sondern wir sollten heute bereit sein. Und bereit sind wir, wenn wir dieses Geschenk Jesu einfach angenommen haben. Das finde ich total wichtig. Und ja, wie gesagt, wenn du es noch nicht getan hast, lade ich dich ein, hol's nach. Entweder wie ich, ganz alleine, oder sprich irgendjemandem an, von dem du weißt, der hat es angenommen, und betet gemeinsam. Ja, also das können Leitungskreismitglieder sein, von denen weiß ich, dass sie bereit sind, da mit euch zu beten. Das kann ich sein, das kann aber auch jemand sein, den ihr einfach kennt und wo ihr wisst, der ist schon längst auf dem Weg, aber schiebt es nicht auf die lange Bank. Lasst uns zusammen beten. Danke, Herr, dass du alles für uns getan hast, dass wir das im Abendmahl feiern durften, dass wir das jetzt in der Predigt nochmal wiederholen durften, dass wir das in unseren Liedern singen durften. Danke, dass das wahr ist, dass das gilt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns festhältst, dass du uns ziehst, dass du uns in deine Arme nimmst. Ja, das Bild, das Lamm, das du trägst und das du feierst, dass es wiedergefunden ist. Danke, dass wir dir so wichtig sind. Und schenke, dass wir einfach mit dir auf dem Weg sind und mit dir auf dem Weg bleiben. Amen.